Herzlich willkommen beim Podcast von Immanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Wenn ich eine Predigt vorbereite, dann gibt es den Moment, wo ich fertig bin, mit dem aufzuschreiben, was ich mir gedacht habe, was dran ist zu sagen. Und dann muss ich einfach, so wie ihr vielleicht auch für Studium oder Schule, einfach lernen. Dann gehe ich los und predige den Vögeln des Himmels und den Tieren des Waldes und den Spaziergängern mit Hund, die mir entgegenkommen. Die denken auch manchmal, spinnt der oder so. Aber das ist der Moment, wo ich denke, jetzt muss ich darüber nachdenken, wie kommt das an, was für Leute sitzen vor mir. Es ist denn langweilig, wenn ich dann nur irgendwas vorlese, was ich mir gerade aufgeschrieben habe und so. Und deswegen nehme ich mir immer noch extra Zeit, um das zu machen. Gestern war ich unterwegs, also ich gehe dann gern so hier den Geigersberg hoch, träume von meiner Villa. Und wenn ich oben bin, laufe ich so nach Wettersbach rüber, das ist echt eine schöne Strecke. Und da laufe ich also gestern hoch und auf einmal höre ich Gott, ich höre ihn nicht akustisch, aber ich merke, wie er sagt, der da. Dann denke ich, ja, was? Ich bin gerade so in meine Gedanken vertieft, ich bete, ich bereite mich gerade vor. Und dann höre ich nur, der da. Und dann drehe ich mich um und dann habe ich gemerkt, dass ich gerade 20 Meter an einem Mann vorbeigelaufen bin, der da auf der Bank sitzt, so Springerstiefel, Tankklamotten und Bierflasche in der Hand. Denke ich, oh nee. Ich habe keine Lust. Ich habe was Wichtiges zu machen. Ich muss morgen predigen und ich muss was vorbereiten. Ich muss den Leuten erzählen, was es heißt, sozusagen Salz und Licht in ihrem eigenen Umfeld zu sein und für die Menschen da zu sein. Ich habe jetzt dafür jetzt keine Zeit. Der da. Oh nee, also gut. Da habe ich umgedreht, habe so gebetet, dass Gott mir die richtigen Worte schenkt. Und es war ein ganz nettes Gespräch mit dem Mann, ne? So wie ich gesprochen habe. Es war jetzt nichts Weltbewegendes, nichts, dass ich so, boah, wow. Sondern einfach so normally halt. Ich konnte ihm am Schluss noch die Hand auflegen und ihn segnen und das war's. Und dann war ich wieder weg und war nichts Außergewöhnliches. Wenn wir heute Morgen über das Thema nachdenken, per Du in Durlach, dann geht's um dich. Und zwar nicht theoretisch um dich, sondern praktisch um dich. Dann geht es darum, wie du das Reden des Geistes, das Wirken Gottes in deinem Leben sozusagen auf die Straße bringst. Zu den Menschen, mit denen du zu tun hast jeden Tag. In deiner Familie, in der Schule, auf der Arbeit, im Studium oder wir hier als Gemeinde in Durlach. Ihr habt es ja mitgekriegt, dass wir unseren Namen geändert haben im Herbst. Für die von euch jetzt erst seitdem dazugekommen sind, sind ja auch einige. Vorher haben wir anders geheißen, jetzt heißen wir so, per Du. Und das soll auch unser Erkennungszeichen sein, nah bei den Menschen, nah bei Gott. Heute per Du in Durlach. Letzte Woche haben wir schon gehört, was es heißt, per Du mit Jesus zu sein. Und jetzt kommt ein bisschen Butter bei den Fische sozusagen. Wie können wir das in unseren Alltag transportieren? Man kann es anders ausdrücken, es geht heute eigentlich um ein Herzstück des Glaubens. Es geht um Mission. Und das ist schon ein ganz schön krasses Wort, Mission. Man könnte sagen, was für eine Rolle spielst du eigentlich in deinem Umfeld? Bist du wichtig für die Menschen um dich her? Fehlt was, wenn du weg bist? Oder merkt es überhaupt keiner? Mission, ein viel gescholtenes Wort in den letzten Jahren, in den Medien und überall. Deswegen ist es erklärungsbedürftig. Und das möchte ich auch tun. Ich möchte in 5 Schritten durch dieses Thema gehen. Der erste Gedanke, wenn wir diesem Ziel, per Du zu sein in unserem Umfeld, wir als Gemeinde hier in Durlach, nachgehen, heißt es, es geht von Jesus aus. Der Startpunkt unserer Mission ist Jesus selber. Jesus sendet. Es war einige Jahre her, ich saß beim Rektor einer Schule hier in Durlach im Rektorat und habe gesagt, wir können uns vorstellen, als Gemeinde bei Ihnen in der Schule mitzuarbeiten. Na, er sagt, ja, also ich habe so ein bisschen auf Ihre Homepage geguckt, Ihre Organisation steht ja für Mission. Wollen Sie unsere Schüler missionieren? Dann habe ich gesagt, jetzt müssen Sie mir erklären, was verstehen Sie darunter? Weil was heißt Mission für Sie? Dann hat er gesagt, ja, möchten Sie unseren Schülern Ihren Glauben aufzwingen? Da sage ich, nee, da wollen Sie keine Angst haben. Das machen wir ganz sicher nicht und machen wir auch nicht. Aber da habe ich gemerkt, wie falsch das Wort belegt ist, Mission sozusagen, so vom kolonialistischen her, na, so den anderen was aufzwingen, du musst aber so sein wie ich. Mission ist etwas ganz anderes. Jesus sagt es mal zu seinen Jüngern, wie mich der Vater sendet, so sende ich euch am Ende des Johannesevangeliums. Sehr cool. Mission hat hier einen Startpunkt bei Jesus. Jesus sendet dich. Missio im Lateinischen, daher kommt das Wort ja auch. Missio heißt senden oder Sendung. Und das ist auch schon der ganze, ich sage, der ganze Auftrag. Wir sind hier auf der Erde als Nachfolger Jesu, welche wir sollen uns als Gesandte begreifen. Wir möchten Leute sein, die gesendet sind von Jesus. Jetzt wurde das in der Vergangenheit immer wieder falsch verstanden. Wir haben da die einen, ich habe das mal erlebt, bei meinem Studium in Gießen, hier auf dem Marktplatz, auf einmal kommt da so einer Rauschebart, ein bisschen konservatives Aussehen, sage ich jetzt mal so ohne Wertung, und nimmt so ein Schemelchen. Okay, ich kann es nicht ohne Wertung, sorry. Aber er nimmt so ein Schemelchen in die Fußgängerzone, stellt sich mitten auf den größten Platz, dass er so ein bisschen höher ist als die anderen, und dann legt er los, Feuer und Schwefel, halbe Stunde nonstop. Ist total attraktiv gewesen, also zum Angucken jetzt. Den Inhalt weiß ich nicht mehr so richtig, aber es war auf jeden Fall total witzig. Manche verstehen Mission so, ich hau den anderen meinen Glauben um die Ohren, zack, 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 zack. Andere, das war vor allem in den großen Kirchen total hip, zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts, verstehen Mission als Verbesserung der sozialen Umstände. Albert Schweitzer ist hier, so ein, vielleicht hat es ja auch schon mal jemand gehört, einer, der so nach Afrika geht, Brunnen bohren, Krankenhaus bauen, Schulen aufbauen. Das ist Mission. Das ist der Inhalt des Glaubens. In Südamerika hat es so große Wurzeln geschlagen, dass es eine eigene theologische Richtung wurde, Social Gospel. Das soziale Evangelium, das ist der Mittelpunkt des Evangeliums, dass den Menschen ihre Umstände geändert werden. Und ich denke, beide Extreme haben etwas Richtiges erkannt und etwas Falsches gelebt. Sie sehen, dass für die Bibel beides zusammengehört, Mission. Jesus sagt, wie mich der Vater sendet, so sende ich euch. Jesus' Sendung hat beides beinhaltet. Ganzheitlich, sowohl das Innere des Menschen soll erreicht werden, weil es krank ist, als auch das Äußere, die äußeren Umstände sind vielerorts krank und das nimmt ihr auf jeden Fall auch wahr in eurem Umfeld. Wenn wir also von Mission sprechen, dann gehen wir davon aus, dass Gott uns sendet, weil Jesus gesandt wurde, dass Jesus uns sendet und er sagt, verändert die Umstände der Menschen innerlich und äußerlich. Und wir können es bei Jesus selber sehen, als er angefangen hat zu predigen, hat er eben auch beides bedient. Sowohl durch die Heilung und Wunder und Zeichen das Äußerliche der Menschen zurechtgebracht, als auch durch das, was er geredet hat, das Innere der Menschen zurechtgebracht. Wie mich der Vater sendet, so send ich euch. Das heißt, zweiter Gedanke, wir haben also ein Vorbild. Unser Vorbild ist die Mission Gottes selber. Die Mission Gottes selber. Wenn wir davon sprechen, dass wir per Du in Durlach sein wollen oder du per Du sein möchtest, das heißt nah dran sein möchtest bei den Menschen in deiner Arbeit, in deiner Schule, in deiner Familie, dann hat es damit zu tun, dass wir bei Jesus gucken müssen, wie er es gemacht hat. Wie mich der Vater sendet, so sende ich euch. Genauso sende ich euch, sagt er. Wie hat Gott nun Jesus gesendet? Da müssen wir ins Johannesevangelium an den Anfang gehen. Wir waren gerade am Schluss. Ganz am Anfang wird über Jesus gesprochen in der Einleitung. Das Wort wurde Fleisch. Gesagt, Jesus ist das Wort, das ist so ein Bild. Das Wort wurde Fleisch, also wurde ein Mensch und wohnte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Hier wird Gott selber wie du, obwohl er das nicht müsste, er hätte auch kommen können, irgendwie so im Himmel und dann so von oben mit einem Trompetenstoß predigen und alle Leute so vor Ehrfurcht erschauen. Nein, er wird wie du. Er wird anfassbar. Er wird anschaubar. Er wird auch angreifbar und ablehnbar. Und ganz genau so sind wir gesandt. Dass die Menschen uns anschauen können. Dass sie uns verstehen, dass wir eine Sprache sprechen, die Deutsche verstehen. Und auch Nicht-Deutsche. Ja? Dass wir angreifbar sind, dass Leute uns ablehnen können und sagen, der erzählt Scheiß. Das ist okay. Genauso ging es Jesus auch. Wie oft haben wir in der Vergangenheit auch hier Fehler gemacht, glaube ich, als Fromme, dass wir an den Leuten vorbeigeredet haben. Ich sage mal nur, es ist ein fiktives Beispiel. Da kommt vielleicht jemand zu dir und spricht von seiner Krise in der Ehe und es geht alles kaputt oder von Beziehung ist kaputt und irgendwas Schlimmes und er vertraut dir was an und du würdest dann nur lapidar antworten, ja, der Heiland hat all unsere Sünde an den blutigen Stamm nach Golgatha getragen oder so. Ja? Manchmal haben wir uns als Fromme so weit entfernt von den Menschen um uns her, dass die sagen, was redet denn der? Ist das die gleiche Sprache, die wir eigentlich sprechen miteinander? Oder Versteht ihr? Das mag für uns total großen Inhalt haben, solche Worte, aber es berührt die Menschen nicht. Und hier ist Gott mir ein Vorbild. Er sendet Jesus, der wird so wie ich, damit ich ihn verstehe. Und wir können das durch das Neue Testament verfolgen, wie das die Apostel aufgegriffen haben und versucht haben, genauso auch zu leben. Zum Beispiel, der Paulus schreibt es im Korintherbrief, 1. Korinther 9. Obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich doch selber jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Und dann führt er das aus, ich bin den Juden wie ein Jude geworden, den anderen, also den Griechen wie ein Griechen, den Gesetz wie und so. Und am Schluss sagt er, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Er hat versucht, so weit wie möglich einzutauchen, sozusagen, in die Kultur, in die Lebenswelt der Menschen, die ihn umgeben hat. Weil er sie so sehr geliebt hat. Weil Gott sie so sehr geliebt hat. Nicht umsonst sagt die Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Gott liebt diese Welt. Deswegen dürfen wir diese Welt auch lieben, mit der gleichen Intensität, mit dem gleichen Schmerz auch manchmal, wenn wir die Sachen angucken. Klar hat das Ganze auch seine Grenzen, dieses, dass man zu sehr verschmilzt mit der Welt. Mein kleiner Bruder, den habe ich mal erwischt als Teenie, da war er vielleicht 13 oder so, schon mal seinen Kumpel so auf dem Spielplatz gesessen und hat Bier gesoffen. Und dann habe ich ihn daheim zur Rede gestellt und er hat gesagt, ja, ich muss halt meine Kumpels missionieren, das ist ganz wichtig, hat er gesagt. Ich sag, ja, vielleicht könnte ich nächstes Mal an die deutschen Gesetze halten dabei oder so, ja, cool. Versteht ihr? War natürlich billige Ausrede, ist klar. Aber manchmal verschmelzen wir so sehr mit der Welt, dass wir gar nicht mehr unterscheidbar sind von ihr. Das ist ein Schritt zu weit. Wie es so schön sagt, Johannes sagt es dann später in seinen Briefen, wir sind von der Welt, in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind schon irgendwie, gehören wir nicht dazu und doch sollen wir voll dazugehören, um den Menschen die beste Nachricht zu bringen, die sie haben können. Gott liebt dich. Gott liebt dich und möchte dich retten. Okay, jetzt kann jemand von euch hier drin sitzen und sagen, boah, ihr habt verstanden, okay, wichtig und so, aber ich bin so schüchtern. Und wenn ich dann da stehe, dann kriege ich meinen Mund nicht auf und wenn, dann kommt nur so Gestammel raus und ich kriege die Worte nicht formuliert, wie ich das denn sagen soll und es ist einfach nur Käse, was dann rauskommt. Da ist vielleicht der dritte Gedanke, der hat mir geholfen, auch an der Stelle ein bisschen mutiger zu werden. Mission ist kein Wunschkonzert. Der Auftrag. Wir haben einen ganz klaren Auftrag. Mission ist nicht so, nach der Pflicht kommt die Kür. Wenn du noch Bock hast, kannst du noch ein bisschen, sage ich mal, noch die Mission Gottes mitgestalten, wenn du gerade noch ein bisschen Zeit und Kraft übrig hast, neben der Karriere. Nee, nee. Überall und immer, wo du bist, soll das absolut drin sein. Ich bin unendlich traurig, wenn ich das entdecke, dass Menschen sozusagen die Mission Gottes keine Lust haben, daran teilzunehmen, weil es so anstrengend ist. Oder weil sie denken, oh, da mögen mich meine Freunde nicht mehr oder so. Ich glaube, wenn das bei dir der Fall ist, kann es sein, dass du nicht begriffen hast, was eigentlich Christsein bedeutet. Wozu du da bist. Du bist doch nicht Christ für dich selber. Christsein heißt, für andere da zu sein, genau wie Jesus. Wir können das ganz interessant auch durch die ganze Bibel beobachten. Die Bibel spricht sehr viel davon, dass Christen erwählt sind. Aber erwählt wozu? Schon bei Abraham fängt das ganz vorne an, 1. Mose 12. Hat Gott Abraham erwählt und sagt zu ihm, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist unsere Erwählung. In die Nachfolge Jesu heißt, um Segen für die Menschen um uns her zu sein. Für deine Mutter, die vielleicht so Katastrophe ist. Für deine Schwiegermutter, die vielleicht noch schlimmer ist. Für deine Freunde, Klassenkollegen, die, die dich mobben, die, die gegen dich sind, der Chef, der auf dir rumtrampelt. Für die sollst du ein Segen sein. Jesus drückt es mal so aus in der Mitte des Johannesevangeliums, das haben wir schon am Schluss, am Anfang was gesehen und jetzt in der Mitte. Wahrlich, wahrlich, ich sag euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Ein krasser Vers. Klar, von der Biologie verstehen wir das, ne? Landwirte noch besser oder so, weil er Gärtle hat. Du musst einen Samen einschmeißen in die Erde, damit was wächst und der Samen geht kaputt an dem, was da wächst. Und jetzt sagt Jesus, nimmt er das als Bild und sagt, so mache ich's. Ich sterbe für diese Welt. Ich leide an dieser Welt und ich sterbe für diese Welt. Und jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt, und du auch. Wenn mir jemand dienen will, dann folge er mir nach. Bist du bereit, diesen Weg zu gehen des Sterbens? Ganz sicher. geht uns oft so, und wir sagen, ich habe keinen Bock, ich habe keine Zeit, ich habe dies oder das, da sprechen tausend Gedanken dagegen. Aber ich glaube, wenn Jesus in dein Leben tritt und dir die Augen gibt für diese Welt, seine Augen, dann nimmst du auf einmal alles anders wahr. Du siehst auf einmal die kaputten Beziehungen, du siehst die zerbrochenen Ehen, du siehst die einsamen Menschen, die am Rand stehen. Und es wird dir das Herz zerreißen. Wenn du Christ bist, wirst du vielleicht innerlich mehr Schmerz spüren als vorher, den Schmerz Gottes über diese Welt. Und dann wirst du losgehen. Und dann wirst du versuchen zu helfen, zu lindern, zu heilen, aufzubauen und zu lieben, so wie Jesus es tut. Du zerbrichst an dieser Welt, du stirbst ein Stück an dieser Welt. Es ist dir peinlich in manchen Situationen, du hast keine Lust, so wie ich gestern, keine Lust gehabt. Aber du gehst diesen Weg, weil du weißt, es gehört zum Zentrum meines Glaubens, dass ich die Mission Gottes zu meiner eigenen Mission mache. Ich fand es so cool. Ich war letzte Woche an der Pesta-Schule hier zum Neujahrsempfang eingeladen und da hat die Schulband gespielt. Und spielen normalerweise immer so diese gängigen Radio-Hits rauf und runter. Und die Schulband wird von unseren Buffdis betreut, die waren nicht da, weil sie gerade auf Seminar waren. Auf jeden Fall, ich sitze drin, höre so die Bands an und auf einmal spielt eine Band One Way Jesus. You're the only one that I could live for. Ich so, oh, ganzer Raum voll mit lauter Offiziellen und so. Und ich so, ups. Okay, ich habe da nichts gesagt dazu. Ich habe denen nicht gesagt, sie sollen sowas spielen. Die wollten das. Sie waren so begeistert. Sie sind selber erst auf dem Weg, sage ich mal, Gott zu entdecken. Aber sie waren schon so begeistert von der Mission Gottes, dass ihnen das wichtig war. Die sind nachher aber dafür angesprochen worden. Die Bandleaderin ist nachher noch zu mir gekommen und hat mir das erzählt. Und ich habe den Eindruck gehabt, sie hat sich voll gefreut darüber, dass sie angesprochen wurde deswegen. Und mir hätten gesagt, oh nein, Entschuldigung. Wie kann ich nur was Frommes hier in der Öffentlichkeit? Ja. Vielleicht sind wir oft viel zu feige. Ich vielleicht viel zu feige. Und wir können von solchen Leuten lernen, einfach rauszugehen, loszulegen. Die beste Nachricht der Welt haben wir. Was haben wir zu verlieren? Wir können doch nur gewinnen. Wir sprechen davon, wenn wir was weitergeben von unserem Glauben, dass wir Zeugnis geben. Ich gebe Zeugnis. Im Griechischen heißt Zeuge oder Zeugnis Martyreo, Zeuge sein. Daher kommt das Wort Märtyrer. Versteht ihr? Ein Märtyrer gibt ein anderes Zeugnis als mir. Wir stehen hier vorne, lauter nette Leute vor uns und erzählen ein bisschen was passiert ist. So wie ich meine Geschichte von gestern. Easy. Aber ein Märtyrer unterstreicht mit seinem Leben, was er glaubt. Das ist einer, und das sind viele Christen auf der Welt, die das als Märtyrer erleben müssen. Jemand, der verfolgt wird dafür, der gefoltert wird, der ins Gefängnis kommt, der geschlagen wird. Jemand, der flieht aus dem Land, kommt hier in Deutschland in einem Asylaufnahmeheim an und wird selbst hier noch von Moslems verfolgt. Das ist ein Zeuge Jesu, wie ihn die Bibel meint. Jemand, der mit Wort und Tat im ganzen Leben hinter dem steht, was die Mission Gottes ausmacht. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Also Mission ist kein Wunschkonzert. Wenn wir von Perdu in Dullach sprechen, dann ist es für uns als Gemeinde gibt's nichts, als hier ein Zeuge Jesu zu sein in dieser Stadt, diese Stadt zu verändern im Sinne Gottes und für dich in deinem Umfeld, in deinem Bereich. Ein vierter Gedanke. Wir brauchen Power, weil wir manchmal vielleicht ein bisschen Schiss haben. Die Ausrüstung. Mission rechnet mit Gottes Kraft. Es gibt Leute, die sagen, oh, wird alles schlechter heute. Islamisten, Pegida, Sozialschmarotzer, was gibt es noch? Gewalttätige Jugendliche, die keine Grenze mehr können. Die ganze Welt geht den Bach runter. Ne? Als Deutsche, sage ich mal, es kann einem kaum besser gehen als bei uns. Aber wir sind mal so, alles ist ganz schrecklich, die Welt. Und dann ziehen wir uns zurück in unsere schöne, fromme Familie, in unsere schöne, fromme, heile Welt und sagen, oh, bei uns ist die Welt noch in Ordnung einigermaßen. Gell? Da möchte ich noch so, hoffentlich kommt der Herr bald, dass ich nicht noch die schlimme, echte Welt kennenlernen muss. So hat Jesus es nie gedacht. Mission heißt Sendung. Raus aus der Chill-Out-Komfortzone. Rein in den Trubel. Volle Kanne in der Stadt sein, volle Kanne in dein Beruf sein, in der Kraft Gottes, in die Schule gehen und wo auch immer du bist, wo es hart ist, genau da will Gott dich haben. Ich sage mal ganz hart, wenn wir als Gemeinde nicht in dieser Stadt die Liebe Gottes praktisch leben, haben wir keine Berechtigung hier zu sein. Das ist ein harter Satz. Wir haben keine Berechtigung hier zu sein, wenn diese Stadt nichts davon hat. Wenn du in deinem Berufsalltag, in deiner Schule, in deiner Studienklasse, wenn du nicht die Liebe Gottes durch Wort und Tat lebst, dann will ich ein ganz großes Fragezeichen machen dahinter, ob du die Sendung Gottes wirklich zu deiner eigenen gemacht hast. Harte Worte. und ich sage sie zu mir selber, weil ich selber merke, wie faul und feige ich oft bin. Und wie cool, dass Gott uns mit aller Kraft ausrüstet. Für mich ist zum Beispiel das Lesen im Wort Gottes ist für mich so wichtig, weil ich dadurch erst verstehe, was Gott mir alles zufließt. Wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, was sich verändert hat durch das Leben mit Jesus, dann könntest du vielleicht ein paar Sachen aufzählen und sagst, ja, dies und jenes hat sich verändert, aber viele Sachen, die sich verändert haben in unserem Leben, nehmen wir noch gar nicht wahr, aber die sind im Wort Gottes niedergeschrieben. Der Paulus und auch die restlichen Autoren im Neuen Testament schreibt fast 70 Mal Passagen über Sachen, die sich verändert haben in unserem Leben. Er benutzt es, ihr könnt das in einer wörtlichen Übersetzung mit in Christus oder durch Christus oder so finden. Es hat sich so viel verändert in unserem Leben, was anders ist als bei den Menschen um uns her. Und ich muss das wissen, deswegen möchte ich am Wort Gottes andocken, das möchte ich verstehen, was für eine Kraft in mir lebt, was für eine Kraft Gott hat, mit der er mich ausrüstet. Gottes Wort ist nicht schwach, Gottes Wort hat Dynamik, Dynamit, es sprengt. Der Paulus hat es mal so ausgedrückt in Römer 15, denn ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes. Je nach der Zeit in der wir leben, betonen die Menschen meistens eher das eine oder das andere, oder je nach Gemeinde, dass sie eher sagen, von dem, was Wunder und Sachen, die sie erleben in ihrem Leben, so wichtig, oder die anderen mehr so, nein, Wunder braucht man gar nicht, es geht nur um das Wort. Und der Paulus, der hat da überhaupt keine Scheu gehabt, das zu verbinden miteinander. Und sagt, hallo, es ist einfach beides. Wort und Tat, Wunder und die Bibel. Beides hat die Kraft Gottes in sich und kann Veränderung wirken. Wir haben ja vor einiger Zeit diesen Seitenbau hier eingeweiht und ihr erinnert euch vielleicht noch an den Rektor, der hier vorne stand und seine Gastrede gehalten hat, die von euch, die schon dabei waren damals. Wie lange ist es her? Keine Ahnung, 3 Jahre oder so etwa. Und er stand hier oben und ich erinnere mich noch genau, wie er das gesagt hat. Also zum einen war er erstmal erbafft, dachte, oh, so viele junge Leute, habe gedacht, in der Kirche gehen nur alle. Das hat er nicht gesagt, den zweiten Satz, aber hat sich gewundert, dass so viele junge Leute waren. Und das zweite war dann, er sagt, ich wollte Ihnen mal danken, dass Sie in unserer Schule tätig sind. Denn seit Sie an dieser Schule arbeiten, hat sich die Atmosphäre in unserem Gebäude spürbar verändert. Ist das nicht cool? Darum geht's. Wenn wir nah bei den Menschen sein wollen, wenn wir die Liebe Gottes in Wort und Tat praktisch ins Leben und in der Kraft Gottes reinsprechen. Wir sehen Not, wir nehmen sie wahr und wir reagieren drauf. Wenn ihr mal die Apostelgeschichte zum Beispiel lest, das ist so cool. Die Apostel, die gehen nicht los und überlegen sich Strategieplan und wie kann ich Mission? Nein. Sondern sie gucken nur hin, wo ist Not bei den Menschen oder wo hat Gott schon bei Leuten was angedockt und dann reagieren sie nur drauf. Reaktive Verkündigung. Sagen, ups, da ist ja Gott schon wieder einen Schritt vorne draus. Ich wollte da noch was dazu sagen, dass du verstehst, was da eigentlich gerade passiert ist. So ungefähr. Und so wir schauen in die Stadt rein und sagen, was ist für eine Not? Na, zum Beispiel der Winterspielplatz ist so entstanden. Wir schauen rein und sagen, oh, Karlsruhe hat 400 Spielplätze. Wahnsinn im Sommer. Im Winter ist gar nichts. Und die Leute sind so eingekesselt in ihren kleinen Wohnungen, die Mütter mit kleinen Kindern, die drehen durch oder auch die Väter, wenn sie daheim sind, sowieso. Ja? Die brauchen einen Platz, wo sie auch sein können. Und dann kommen sie hierher. Und für manche Leute ist das der wichtigste Tag in der Woche, hier zu sein und hier mal in einem Riesenraum mit 100 anderen Leuten völlig laut. Und die Liebe Gottes zu sehen von hier vorne. Und es steckt an. Mittlerweile sind schon 3 andere Gemeinden in Karlsruhe, die das auch aufgenommen haben für sich als Gemeinde. Und das machen wir. So cool. Wenn wir die Not sehen, darauf reagieren und wir sozusagen mit Gott Schritt halten, versuchen. Wie sieht es bei dir aus? Nimmst du die Not wahr, die um dich her herrscht? Gehst du in deinen Beruf und siehst nicht nur, das ist der Chef, das ist mein Untergebener, der ist mit mir auf einer Ebene, sondern siehst du, oh, der hat Schwierigkeiten mit seinen Kindern. Bei dem ist gerade die Frau weggelaufen. Die kriegt Beruf und Familie nicht unter einen Hut, die zerbricht daran. Siehst du die Not? Und kannst du darauf reagieren? Spürst du den Schmerz, den Gott spürt? Und gehst du hin und sagst, Jesus, ich will deine Liebe und deine Heilung und deine Freundlichkeit in diese Familien, in diese Stadt, in diesen Betrieb hineinbringen. Ich möchte dein Gesandter sein. Das wäre das, was Jesus möchte. Rechne mit der Kraft Gottes. Er rüstet dich aus. Und noch ein letzter Gedanke. Was für einen Inhalt bringen wir eigentlich? Das war für mich eine Offenbarung, wo ich das verstanden habe, was der Inhalt unserer Mission ist, den Frieden Gottes zu bringen. Es war 1956, als sich 5 junge Missionare auf den Weg gemacht haben zu einem der wildesten Indianerstämme überhaupt im Amazonasgebiet in Südamerika, den Aucas, so wurden sie von außen nur genannt. Diese 5 Männer haben sich jahrelang vorbereitet, haben die besten Trainings absolviert, manche von euch kennen die Geschichte. Und sie kommen an, haben erste Kontakte mit diesem Stamm geschlossen. Dieser Stamm war kurz vorm Aussterben, war nur noch etwa, ich weiß nicht mehr, ein paar hundert Leute haben noch zu diesem Stamm gehört, die immer nur in kleinen Familien gelebt haben, weil die so gefürchtet waren und weil die so brutal waren. Die haben alles getötet, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Sogar ihre eigenen Kinder, wenn sie keinen Bock haben, haben sie einfach den Kopf zertrümmert direkt nach der Geburt. Die waren so brutal. Und diese 5 jungen Männer sind da hingegangen und wollten ihnen den Frieden Gottes bringen. Und in dieser Begegnung, wo sie gedacht haben, jetzt haben wir den Stamm erreicht, werden alle 5 getötet von diesem Stamm. Mit den Speeren durchbohrt. Es gibt einen coolen Film, falls ihr mal den sehen wollt. Der berührt wirklich. Und nachdem die Frauen das mitkriegen, sind sie natürlich völlig verzweifelt. Die waren alle verheiratet, zum Teil Kinder. Und dann entschließen sich ein paar von diesen Frauen, mit ihren kleinen Kindern zu diesem Stamm zu gehen. Krass, oder? So sehr sind sie getrieben von der Mission Gottes. Und dieser Stamm nimmt diese ungefährlichen Frauen auf und es beginnt sozusagen ein Aufbruch, eine Erweckung in diesem Indianerstamm. Und in diesem Indianerstamm, ich verfolge heute noch, wie der sich so entwickelt. Ich glaube, das sind jetzt 30.000 Leute. Die waren damals, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, so um die 500. Die waren kurz davor, sich selber zu zerstören. Durch ihren Geisterglauben und durch ihren Hass und durch die Angst. Und durch Jesus sind diese Menschen gerettet worden. Und wurde diese Kultur von einer zerstörerischen zu einer geliebten Kultur. Ein Großteil dieses Stammes sind heute Christen. Und die sind total friedfertig. Sie sind jetzt Ackerbauern, Viehzüchter. Man könnte sagen, oh, die hatten vorher ein schönes Leben, die sind nackig durch den Wald gerannt, das war ja viel schöner. Manche gibt es so, die so reden. Ne? Die hätten es nur ein paar Jahre machen können, dann hätte es keine mehr gegeben, die durch den Wald rennen. Ja. Die Mission Gottes verändert. Verändert unsere Kultur, in der du lebst, verändert. Wenn ihr mal schaut, wir kommen ja gerade von Weihnachten her, wenn ihr mal schaut, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist, dann helfen uns die Engel weiter. Die Engel, ihr kennt ja diese Geschichte, kommen zu den Hirten auf dem Feld und singen da so. Und dann singen sie diesen Lobpreissong, sage ich jetzt mal, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das sind die 2 Zielsetzungen der Sendung Gottes in Jesus, die hier deutlich werden. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das heißt, die, die es zulassen in ihrem Leben, dass der Friede Gottes reinkommt. Das ist das Ziel, warum Jesus gekommen will, ist, er wollte seinen Vater verherrlichen und sagen, schaut mal, so ist Gott, ehre ihm. Und das Zweite, er wollte den Menschen den Frieden bringen, den Frieden in ihrem Herzen. Denn die Bibel sagt dazu, hat diesen hebräischen Begriff Shalom, den kennen wir ja so ein bisschen aus dem Alltag, Shalom. Und das ist nicht nur ein Frieden, so wisst ihr, so ein bisschen Frieden, ein bisschen Freundlichkeit, also, sondern das ist so ein Frieden, der unser äußeres Leben verändert. Unser äußeres Leben. Es ist ein ökonomischer Begriff, könnte man sagen. Wenn wir in den Mosebücher gucken, zum Beispiel 3. Mose 25 und 26, bezieht sich Shalom auch auf das Feld und auf alles Mögliche, das auch mal seinen Frieden braucht und ruhen muss und so. Und ihr kennt vielleicht die Zachäus-Geschichte, da kommt es auch zum Tragen. Ein Abend mit Jesus genügt, um Frieden in das Leben von dem Mann zu bringen. Der bringt sein Leben nachher in Ordnung. Das, was er gestohlen hat, bringt er zurück. Er fängt an, den Armen zu beachten und denen Geld zu geben und seine Beziehung in Ordnung zu bringen. Das ist Frieden mit Gott. Das ist der Inhalt unserer Mission, der Mission Gottes, in die wir uns einklinken können. Frieden. Jeremia schreibt es dem Volk Israel, Entschuldigung, hier wäre der Vers, Ehre sei Gott, Lukas 2, 14. Jeremia schreibt es mal dem Volk Israel, als sie in der Verbannung sind, in Babylon, und sie alle keinen Bock haben, dort zu leben und denken, nein, ich will zurück nach Jerusalem und in mein schönes Haus und alles und ich will wieder da sein, wo es gemütlich ist und der Ofen mit echtem Birkenholz brennt oder Buchenholz brennt und so. Nein, sagt Jeremia, suche der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Kleiner Seitenhieb. Betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr es wohl geht, so geht es auch euch wohl. Leute, das ist der Auftrag Gottes für die Israeliten. Der sagt nicht, oh ja, bitte haltet immer euren Rucksack gepackt, damit ich euch ganz schnell wieder zurückholen kann. Er sagt, nein, nein, ihr seid jetzt da und da gehört ihr auch hin. Und jetzt betet für die Stadt, wo ihr seid, betet für die Umgebung, betet für die Menschen, mit denen ihr jeden Tag zu tun habt und sucht ihr Bestes. Wisst ihr, was interessant ist? Das ist ja Luther-Übersetzung hier. Eigentlich steht hier in diesem Vers 3-mal das Wort Shalom. Suche den Shalom der Stadt, denn in ihrem Shalom werdet auch ihr Shalom haben. Finde ich interessant, wenn Jesus das nachher, Gott das aufgreift, Lukas 2, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden, Shalom auf Erden. Such den Frieden dieser Stadt, denn wenn es ihr gut geht, geht es auch dir gut. Dieses Shalom heißt für dich einfach, deine Umgebung bewusst wahrnehmen. Die Kinder, die Teenies, die Familien, die Singles, egal wer, deine Arbeitskollegen, bewusst wahrnehmen und dich dafür zu entscheiden, dass du den Teil deiner Welt im Sinne Gottes verändern möchtest. Christen haben das schon immer gemacht. Das war für mich mal wichtig, wo ich kapiert habe, warum das Rote Kreuz eigentlich Rotes Kreuz heißt. Warum heißt denn roter Punkt? Oder roter Kreis oder was weiß ich? Es heißt Rotes Kreuz, weil das von Christen gegründet wurde. Der sagt, Jesus muss in den Mittelpunkt, wenn es den Menschen gut geht. Deswegen das Kreuz. Rotes Kreuz. Dass wir die Stadt, die Menschen in unserer Umgebung erreichen mit der Liebe, mit dem Frieden Gottes. Ich komme zum Schluss. Christen sind weder Idealisten, wir sind keine Idealisten, die so über den Laufsteg galoppieren und so, ich bin für den Weltfrieden und so, ne? So wie die manche, so Deutschland suchte eine Supermodel oder was weiß ich was, Germans, egal, wie auch immer, die so ein bisschen so weltfremd sind und nur in der, so sind wir Christen nicht. Wir sind aber auch keine Pessimisten, so nach dem Motto, oh, es wird alles schlechter, früher war Gummistiefel aus Holz, war alles noch gut und so. Und heute ist alles geht in den Bach runter. Nein, Christen sind Realisten. Sie rechnen mit der Realität Gottes. Mit der Realität der Kraft Gottes in ihrem Leben, das mich verändert. Und mit der Realität der Kraft Gottes in deiner Umgebung. Dass du bereit bist, einfach loszugehen. Dich in die Mission Gottes einzuklinken. Dass wir als Gemeinde uns in die Mission Gottes einklingen in dieser Stadt. Und die Kraft Gottes in Anspruch nehmen und einfach vorwärts gehen. Wir möchten so gerne, da wo wir sind, vor Ort, in deinem Alltag, möchte ich so gerne, dass du einen Unterschied machst. Dass die Leute sagen, wenn der fehlt, dann fällt was Entscheidendes. Mein Opa war Vorarbeiter in irgendeiner Nähmaschinenfabrik oder sowas, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, was für eine Fabrik das war, ich habe ihn nicht kennengelernt. Mir hat man nur erzählt, dass wenn es einen Streit gab in dieser Fabrik oder irgendwelche Schwierigkeiten, haben die Leute nur gesagt, oder hat die Chefin, das war eine Fabrikantin, eine Witwe, die hat dann gesagt, holt mir der Grauer, der sagt immer die Wahrheit. Das ist cool, oder? Wenn die Leute sagen, holt mir die Christian, dann wissen wir, wie es wirklich war. Wie wäre es, wenn du dich hier einklingst und bewusst und voller Leidenschaft die Mission Gottes wahrnimmst und bewusst dich dafür entscheidest, ein Teil dieser Mission Gottes zu werden? Ich wünsche uns alle das. Amen.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-grauer.de.